ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Als Klippenland bezeichneten die Wikinger die wilde archaische Landschaft, um die es heute geht, in Zwischen Hamburg und Haiti, mit Philipp Abresch. Menschenleer, von schweren Wolken etwas erdrückt, aber auch mit sattem Grün und viel, viel Geschichte. Wir besuchen heute die Shetlands, die Inselgruppe, die viele Jahrhunderte von den Skandinaviern beherrscht war und dann im 15. Jahrhundert schottisch wurde, als Teil einer Mitgift einer dänischen Prinzessin bei ihrer Hochzeit mit einem schottischen König. Tja, einfach mal eine Insel mitgegeben. Dorothea Brummerloh, meine Kollegin, war gerade auf den Shetlands. Hi, Dorothea.
Hallo, Philipp.
Mal vorab gefragt, wie viel Skandinavien gibt's denn noch auf den Shetlands?
Die Atmosphäre dort ist ja schon nordisch geprägt, skandinavisch geprägt. Ich glaube, das liegt auch an dieser langen Verbindung zwischen Norwegen und den Shetlands. Und man sieht es halt noch in den Feiern, die Shetländer feiern. Sie feiern ein Appellearfest. Da wird ein Fackelzug in der Nacht gemacht. Da wird ein Wikingerschiff verbrannt, was so ein bisschen an die Grablegung nordischer Prinzen erinnert. Und es wurde bis zum 18. Jahrhundert auch noch Nordisch gesprochen, das Altnordisch. Und das findet man auch immer noch in dem shetländischen Dialekt. Ja.
Was hat dich auf die Shetlands gebracht? Ist es die Begeisterung für einsame Gegenden?
Ich habe einen Freund, der einen Reiseführer über Shetland geschrieben hat und der hat immer über Shetland geschwärmt und war 20 und mehr Mal da. Und ich habe gedacht, da muss ich auch hin. Ja, und dann habe ich das versucht.
Ich musste erst mal gucken auf der Karte, wo genau die Shetlands eigentlich liegen. Die sind dann einfach zu finden, aber es ist nicht ganz einfach hinzukommen, richtig? Wie hast du es gemacht?
Ja, das ist genau so, kannst du sagen. Also wer dahin möchte, der muss sich wirklich auf eine lange Reise einstellen. Man muss mehrmals mit dem Flieger umsteigen und braucht wirklich lange Zeit. Es geht auch immer mit der Fähre von Schottland aus, aber da braucht man natürlich A, einen guten Magen und B, auch etwas Zeit, weil es aufgrund des Windes immer passieren kann, dass du dann in Glasgow, Aberdeen oder Edinburgh strandest und nicht weiterkommst.
Also einen guten Magen, das heißt kein Haggis am Vorabend der Fährüberfahrt.
Auf keinen Fall.
Die Shetlands sind so ein bisschen Mini-Schottland, kann man das sagen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die Shetländer sehen sich wirklich als so in der Tradition der Wikinger, als Nachfahren der Wikinger. Sie haben eine enge Beziehung zu Norwegen, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass es am Ende des Zweiten Weltkriegs so zwischen 40 und 45 eine Geheimoperation zwischen den Shetlands und Norwegen gab, wo Flüchtlinge gerettet worden sind von Norwegen auf die Shetlands. Man sieht es auch an der Flagge, die Shetländer haben. Sie haben eben nicht wie die Schotten das weiße Andreaskreuz auf blauem Grund, sondern sie haben das liegende Philippuskreuz auf ihrem blauen Grund, was dann ein bisschen so die norwegische Flagge auch hat.
Dann reisen wir mal los. Es geht mit Dorothea Brummerloh nach Anst.
Zwischen Schottland, Norwegen und den Färöer, auf dem 60. Breitengrad, liegt die Inselgruppe, für die Reiseführer oft nur einen winzigen Anhang übrig haben, die Shetlands. Der Archipel im Nordatlantik umfasst rund 100 Inseln, 16 davon sind bewohnt. Anst ist die nördlichste Shetlandinsel. Weiter weg geht nicht mehr. Nach 2,5 Stunden Autofahrt und 2 Fähren erreiche ich von Lerwick, dem Hauptort der Shetlands, die Insel. Wer es wie ich hierher schafft, wird mit einer wilden Landschaft aus spektakulären Klippen, zerklüfteten Felsen im Meer, aber auch mit Mooren und mit Heide überzogenen Hügeln belohnt. Auf einem solchen Hügel lebt Jane McCauley. Zu ihrem Häuschen schlängelt sich nur eine winzige Straße und so sieht mich Jane schon von Weitem kommen und erwartet mich.
It's a remote place. It's far away from...
Es ist ein abgelegener Ort, weit weg von dem Lärm und der Hektik der Stadt. Man kennt sich, man hilft sich gegenseitig und es ist eine sehr aktive Gemeinschaft. Und die Sicherheit ist gut. Mein Haus habe ich in all den Jahren noch nie abgeschlossen. Der Schlüssel ist in meinem Auto. Wenn du ihn dir ausleihen willst, Dorothy, dann bedien dich.
The key is in my car. If you want to borrow it, Dorothy, go and help yourself.
Wer hier lebt, darf nicht wetterempfindlich sein. Es ist nicht nur sehr kalt und nass, sondern auch windig. Windstärke 6 gilt als leichte Brise, erklärt die 67-Jährige lachend.
We're a tiny island in the middle of the sea.
Wir sind eine winzige Insel, mitten im Meer, und es gibt nichts, was den Wind aufhält. Wenn der Wind also sehr stark bläst, was er tut, ist Orkanstärke nicht ungewöhnlich. Dann muss man vorsichtig mit dem Auto sein. Man kann die Asche des Feuers nicht leeren. Ein paar Dinge kann man einfach nicht tun. Manchmal stellen auch die Fähren ihren Betrieb ein, sodass man nicht mehr von Angst wegkommt und Waren nicht mehr herkommen. Das Wetter macht wirklich einen Unterschied in unserem Leben.
Aber das störe sie nicht, sagt Jane und zeigt ihre großen Kühlschränke. Normalität im nördlichsten Zipfel des United Kingdom. 6 Monate reden die Briten im Laufe ihres Lebens über das Wetter, hat eine Studie des Meinungsforschungsinstituts ICM ergeben. Als Gesprächsthema funktioniert das Wetter immer gut, aber schnell finden wir ein anderes Thema, den Wild Sky Trail, den Himmelspfad, der die Wunder des Himmels feiert.
We have a couple of trails here in Unst that we brought up.
Wir haben Wanderwege angelegt und auf unseren Skytrails gibt es 13 Stationen, die sich jeweils mit einem Aspekt des Himmels beschäftigen. Im Winter sehen wir hier oft Nordlichter, die Aurora Borealis. Und mit den fröhlichen Tänzen, wie es auf den Shetlands heißt, befasst sich eine Station. Eine andere handelt von den Gezeiten und dem Mond. An den Stationen gibt es Informationen zum Lesen und Hören in Englisch und shetländischem Dialekt.
And almost all of it is in the dialect, in Shetland dialect.
Mit dem Auto fahren wir nach Harold's Wick, einer Station des Wild Sky Trail. Und schon von Weitem sehe ich, dass diese Station irgendetwas mit den Wikingern zu tun haben muss.
So this is our Viking longhouse.
Yes. Dies ist ein Langhaus der Wikinger und eines ihrer Langschiffe. In dieser Sky-Station geht es darum, wie die Wikinger nach den Sternen navigiert haben.
And some have sound and some don't have sound.
Unser nächster Stopp führt uns auf einen Berg. Jane parkt das Auto neben einer Bank, von der man eine atemberaubende Aussicht haben soll. Heute allerdings nicht. Es hilft nur, Mütze gut festhalten und standhaft bleiben. Will man mehr über die Nordlichter erfahren und hören.
The Northern Lights.
Yeah.
I can imagine.
Yeah.
In this music.
Die Nordlichter, kann ich mir vorstellen bei dieser Musik. Die Harfenspielerin wohnt hier auf Anst und hat es geschrieben, inspiriert von den Nordlichtern. Stell dir vor, du sitzt hier oben und dann siehst du das Nordlicht. Unser Wanderweg ist natürlich für Sommer und Winter gedacht.
Yes, and then you get the northern lights. Of course, our trail is summer and winter.
Apropos Sommer. Im Sommer soll auf Anst ein Weltraumbahnhof eröffnet werden. Nun gelten die Briten als leicht exzentrisch und Schotten vielleicht noch ein Tick verrückter. Gegen ein gutes Geschäft haben wir allerdings nicht, sagt Elizabeth Johnson, Marketingmanagerin von SaxaVord Spaceport. Dieses Unternehmen stellt die Startplattformen für die Raketen zur Verfügung.
We always have a laugh here in Shetland. We say our nearest train station is Bergen in that direction.
Wir sagen immer, unser nächster Bahnhof ist Bergen in dieser Richtung. Wir lachen darüber, aber es zeigt, dass hier eine abgelegene Gegend ist, die man bei Starts gut absperren kann. Schon 2017 stellte die Raumfahrtbehörde fest, dass die Lage ideal ist. Es wird weniger Treibstoff benötigt, um auf die erforderlichen Umlaufbahnen zu gelangen, und es gibt nicht viele Hindernisse für einen Start, um Raketen in eine Umlaufbahn zu bringen.
It was an ideal location for sending rockets up into suborbital orbit.
Die kleineren Raketen sollen im Wochentakt Satelliten in den Low Earth Orbit, also in 500 Kilometer Höhe, bringen. Die Startplattformen Fredo, die erste der Plattformen, ist benannt nach dem verstorbenen Sohn des SaxaVord-Großaktionärs Anders Poulsen. Namensgeberin der Plattform Elizabeth sei die mit der Krone und nicht die mit dem Helm, schätzt Elizabeth und zeigt auf ihren gelben Arbeitsschutzhelm.
So, we got permission from Buckingham Palace to.
Wir haben vom Buckingham Palace die Erlaubnis bekommen, diese Plattform nach der verstorbenen Königin Elizabeth II. Zu benennen. Anlässlich ihres goldenen Jubiläums ließ die Queen auf dem Dach des Buckingham Palace God Save the Queen spielen. Zur Eröffnung der Plattform Elizabeth hatten wir eine Rockband auf dem ehemaligen Bunker der Royal Air Force, die God Save the Queen spielte.
Band standing on top of the bunker playing God Save the Queen. It was quite fun.
Und es ist wohl auch dieser Art britischen Humor geschuldet, dass ein Schild am Spaceport-Eingang warnt: All aliens will be reported to the space police and transported to Mars.
Man muss hier einen Sinn für Humor haben. Denn es ist keine Kleinigkeit, einen Weltraumbahnhof zu bauen. Schon gar nicht auf einer solchen Insel.
Ein Weltraumbahnhof, Dorothea, das könnte man für einen Scherz halten, oder? Wann soll denn das erste Shetland-Pony auf den Mond fliegen von dort?
Ja, Shetland-Pony soll vielleicht nicht fliegen, aber ja, man könnte schon denken, das ist so eine Art dann britischer Humor, der ja auch überall vorherrscht. Aber am 29. Mai ist SAXA World Spaceport eröffnet worden, offiziell. Und jetzt Ende August, ich glaube aber eher schon noch im September, wird die erste Rakete in den Low Earth Orbit starten. Das macht eine deutsche Firma, die Rocket Factory in Augsburg. Zurzeit laufen die Tests. Und wenn die Tests gut laufen und der erste Start gut läuft, dann sollen nächstes Jahr 4 Raketen gestartet werden und 26 8.
Wer nicht im Weltraumbahnhof arbeitet, der verdient sein Geld womit? Mit Landwirtschaft?
Ja. Landwirtschaft, Ponys züchten, Schafe züchten, Wolle verarbeiten. Die Leute arbeiten in den Fährbetrieben. Es gibt die Ölindustrie immer noch. Es gibt ja die großen Ölfelder zwischen Norwegen und Shetland. Und da gibt es die größte Ölraffinerie dort. Du kannst in der Tourismusbranche arbeiten. Du kannst Vogelwart sein. Du kannst alle möglichen Jobs machen.
Also niemand wird arbeitslos auf den Shetlands. Ist ja eine Inselgruppe mit einer reichen Vergangenheit. Aber lass uns mal in die Zukunft gucken. Gibt es junge Familien auf den Shetlands? Gibt es Schulen für die Kinder?
Ja, das ist so ein Problem. Die sind ja 16 kleine Inseln und Kleinstinseln, wo dann auch mal bloß 30 oder 20 Leute leben. Und wenn da kein Einkommen ist, gehen die Familien natürlich weg. Also sind alle Unternehmungen, so wie der Weltraumbahnhof, natürlich willkommen, um die Leute zu halten, um Jobs anzubieten, dass die Kinder zurückkommen können, Familien gründen und dann da bleiben und eben Geld verdienen.
Die Schafzucht, ein wichtiger Erwerbszweig auf den Inseln. Und du warst auf Fula, Dorothea, bei den Schafzüchtern. Da hören wir mal rein.
This is Cupcake.
Unterwegs mit Magnus Holborn, einem Schäfer, der die auf der Insel Fula lebende, einzigartige Rasse der Fula Shetland Sheep hält. Die durch ihre bunte, filzig wirkende Wolle auffallenden Vierbeiner gelten als Ursprung der heutigen Shetland-Schafe.
So, we've retained.
An vielen Orten wurde die ursprüngliche Rasse verändert. Die Leute haben versucht, die Schafe zu verbessern. Unsere Schafe wurden nicht verändert und haben sich so eine große Vielfalt an genetischen Merkmalen bewahrt. Und so sind unsere Schafe sehr widerstandsfähig und können sich sehr gut selbst versorgen.
And our sheep are very hardy and they're very able to look after themselves. This is just basically heather. Heather on peat.
Das ist im Grunde nur Heidekraut. Heidekraut auf Torf. Es ist ein Wunder für mich, dass die Schafe auf diesem Land gedeihen. Wenn ich sehe, was die Leute andernorts für ihre Schafe bereitstellen müssen, dieses üppige grüne Gras, hier gibt es das nicht.
Fula Shetland Sheep werden so natürlich wie möglich gehalten. Das heißt, sie müssen mit der kargen Weide zurechtkommen. Die Muttertiere werden in der Lammzeit nicht in den Stall geholt. Deshalb schaut Magnus zweimal am Tag auf der Weide nach dem Rechten. Dabei kommt einem das Bild vom biblischen Hirten in den Sinn. Der bärtige Mann mit klobigen Lederstiefeln trägt zwar eine Kappe statt Hut und keinen Schäfermantel, den hat er gegen den inseltypischen Gänsi, einen selbstgestrickten Schafwollpullover getauscht, der auch wasserabweisend ist. Auf seinen Hirtenstab gestützt, den er zum Einfangen der Tiere nutzt, schaut er, ob ein Tier Schwierigkeiten mit der Geburt oder einen Elektrolytmangel, eine Hypokalziämie hat. Das Muttertier hat dann zu wenig Kalzium, weil es ihr Lamm damit versorgen muss. Die Weide selbst gibt ihr aber nicht genügend dieses Minerals. Ist der Mangel zu groß, fällt das Muttertier innerhalb von 6 Stunden ins Koma.
Wenn man dann nicht eingreift, sterben sie. Aber die Lösung ist ganz einfach. Man gibt ihnen eine Injektion, die Calcium enthält. Innerhalb von 25 Minuten erwachen sie aus dem Koma und laufen weg.
Kranke Tiere findet Magnus heute nicht, dafür ein totes Lamm. Das lässt er liegen für die Bonksis. Der Bonksi, ein riesiger, brauner, möwenähnlicher Vogel, steht unter Artenschutz und verlangt den Inselbewohnern einiges ab.
We have a disproportionately high percentage of the world population of Bonksis breeding on Fula.
Etwa 5% der weltweiten Population an Bonksis brüten auf Fula. Die etwa 25.000 Vögel sind Fleischfresser, die sich von den Schafen ernähren. Sie kommen zur Zeit des Ablammens. Aus der Sicht eines Schäfers ist es frustrierend, dass man Lämmer an diese Vögel verliert. Aber andererseits kann man es ihnen nicht wirklich übel nehmen. Das ist natürlich für sie. Aber in diesem Jahr sind sie noch nicht da. Sie hätten schon vor 2 oder 3 Wochen in Massen hier sein sollen. Bisher habe ich nur 3, 4 gesehen. Das ist beunruhigend.
And I've only seen 3 or 4. So that's, it's a bit alarming.
Der 47-Jährige weiß, dass das Ökosystem der Insel sehr empfindlich ist und der Lebensrhythmus der Menschen, aber auch der Tiere hier vom Wetter bestimmt wird.
100% the weather dictates what you can and can't do.
100% diktiert das Wetter, was man tun kann und was nicht. Es gibt Tage, an denen es einfach nicht sinnvoll ist, das Haus zu verlassen. Allein schon wegen der Heftigkeit des Wetters ist es nicht sicher, nach draußen zu gehen. Ich würde sagen, dass wir hier sehr empfindlich auf Veränderungen des Klimas reagieren.
Deshalb sei den 35 Inselbewohnern Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig. Das Eiland, das in den 1980er Jahren mit Strom versorgt wurde, war früher rückschrittlich. Heute sei es Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energie. Die Insel hat eine autarke elektrische Versorgung über Solaranlagen und Windturbinen. Nur im Notfall springt der alte Dieselgenerator noch an. Und auch die neue Wollspinnerei soll ab Sommer mit regenerativer Energie arbeiten.
On top of that, the island is a blanket bog environment.
Hinzu kommt, dass unsere Insel ein Torfmoor ist, das Kohlenstoff aus der Atmosphäre absorbiert. Wenn wir also unsere Schafe auf diesem Moor nachhaltig halten, das Land nicht verändern, tragen wir so zur Kohlenstoffabsorption bei. Das macht Sinn.
Is actually contributing to carbon absorption instead of the opposite, if that makes sense.
Elizabeth Johnston verarbeitet die ungewaschenen, noch fettigen Rohvliese der Shetlandschafe. Die Wollspinnerin zeigt auf einem Vlies kleine gelbe Knötchen. Schafe produzieren im Winter kein Fell, aber Lanolin. Das sind diese gelben Knötchen. Diese zupft die 72-Jährige aus dem Vlies. Das Kardieren, das Kämmen der Wolle, erfolgt mit 2 Handkardern, die wie große Haarbürsten mit kleinen Drahthäkchen aussehen. Auf eine Karde werden die Wollbüschel gelegt, die andere in entgegengesetzter Richtung darüber gezogen.
This takes time and it's hard on your shoulders really.
Das braucht Zeit und ist anstrengend für meine Schultern.
The carder opens up the fleece and aligns it.
Ein Karder öffnet das Vlies und richtet es aus.
So it's easier to spin that when it's done properly.
Es ist leichter zu spinnen, wenn man es richtig macht. Ich benutze aber das.
Oh, it's a machine. It's better for you, for your shoulder.
Oh yeah.
Yes.
Die so gekämmten Wollfasern rollt Elizabeth zu Fließrollen, die mit einem kräftigen Zug an beiden Enden verlängert werden. Daraus zupft sie ein Fädchen, das sie an der Spule befestigt. Diesen Faden zieht Elizabeth stetig weiter, während sie mit dem Fuß das Pedal des Spinnrades tritt und so die Spule antreibt. Das Spinnrad beginnt zu singen. Hazel Tindall verarbeitet die so gewonnene Wolle. Sie strickt. Nur aus Wolle mit einfachen Nadeln etwas Einzigartiges zu kreieren, sei ihr Hobby. Dafür nutzt die 71-Jährige jede Gelegenheit, auch beim Fernsehen. Bei ihrer Mutter war das anders, erinnert sich Hazel.
The 1960s in Shetland was a time of great poverty.
In den 60er Jahren waren die Leute auf den Shetlands sehr arm. Stricken war für die Frauen die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. In den Tagebüchern meiner Mutter aus den 60er Jahren habe ich gelesen, dass sie Stricken hasste.
And she hated knitting.
Hazel strickt vor allem das Fair Isle Muster, das weltbekannt und begehrt ist.
A lot of it has to do with a.
Es hat mit einem Foto des Prinzen von Wales in den 20er Jahren zu tun, als er einen Fair Isle Pullover beim Golfen trug. Er wurde darin fotografiert und das Muster wurde populär.
It became popular.
Dorothea, ich glaube, wir müssen mal über das Wetter reden. Die Shetlandinseln haben ziemlich wechselndes Wetter. Ich kann mir vorstellen, dein Koffer war sehr voll und sehr schwer.
Nein, der Koffer war nicht voll. Jemand, der in Norddeutschland zu Hause ist, weiß, was Regen bedeutet. Und in Shetland musst du das nochmal potenzieren. Also das Beste ist, du nimmst die Regenhosen mit, Regenjacke. Und ein absolutes Muss ist eine Mütze. Der Wind ist so stark, der hat ja oft Orkanstärke. Und wenn du aussteigst aus dem Auto, fällt die Tür zu. In jedem Leihauto wird gewarnt vor diesem Wind beim Aussteigen. Und dann versuch bitte bei dem Wind mal ein Foto mit einem Handy zu machen. Das ist so gut wie aussichtslos.
Ich kann es mir vorstellen. Wem kannst du die Shetlands denn empfehlen? Was muss man mitbringen an Interessen? Für wen ist eine Reise auf die Shetlands was? Jemand, der Mallorca gut findet, der ist auch auf den Shetlands gut aufgehoben?
Nein, das glaube ich nicht. Also man muss schon ein bisschen offen sein für die Art des Lebens, was dort vorherrscht. Man muss auch dann das so annehmen, dass man eben die Reise, die geplant ist, so nicht stattfinden wird, weil das Wetter eben einfach die Fähren nicht fahren lässt oder du kannst mit dem Auto nicht fahren oder die Inselflieger gehen nicht. Das musst du wissen. Aber es lohnt sich für alle Leute, die eben offen sind für so nette Gespräche. Die Leute sind extrem zuvorkommend, extrem hilfsbereit. Sie sind auch interessiert an Menschen, die kommen und sich für ihre Lebensweise interessieren. Und für Leute, die Krimi-Fans sind. Mord auf Shetland wird dort gedreht. Man kann auf den Spuren von Jimmy Paris wandern. Oder wer handgemachte Musik liebt. Das ist, glaube ich, auch so ein schöner Ausdruck, handgemachte Musik. Man trifft sich ja an Public Halls. Und man kann dort ganz schnell, wird da Instrumente rausgeholt, da wird gesungen, wird gespielt. Du kannst mitmachen, wenn du möchtest. Das ist niemand, ist da irgendwas peinlich. Und das wird schnell zu einer absoluten Session. Und wer sowas mag, der soll da hinfahren.
Die Schotten sprechen ja ein sehr hartes Englisch. Wie ist es bei den Shetländern? Hast du die Shetländer immer gut verstehen können?
Nein. Also ich wusste, dass der Dialekt, für mich ist das dort eine eigene Sprache, kein Dialekt. Und ich wusste, dass es schwer wird. Ich habe sie immer gebeten, bitte Hochenglisch zu sprechen, damit ich mitkommen kann. Und auch in den Gesprächen, wenn es dann lustig und schnell wird, driften sie sehr schnell in den Dialekt wieder ab, dass sie immer wieder zurückkommen zum Englischen, sonst sieht es also nicht so gut aus. Und also wichtig ist, dass man, wenn man dahin fährt, sich auch mal so paar Wörter noch aneignen. Peary zum Beispiel für small oder klein. Das sollte man wissen, weil alles Peary ist.
Kleines Bier.
Ja.
Peary
Bier. Ja.
Super.
Genau. Oder sagt man auch, also die sagen Midder statt Mother. Ja, und dann Fader statt Father. Also dann findet man immer mal so Wörter wie Kirke. Die Kirche wird also norddeutsch ausgesprochen, also muss ich schon ein bisschen auf die Sprache einlassen.
Jetzt haben wir gerade schon über das Bier gesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht, aber liegt ja nahe die Frage. Es gibt eine Pubkultur auf der großen Insel, England, Schottland, Irland, überall im Königreich. Wie sieht's aus in Shetlands? Geht man abends in den Pub auf den Inseln?
Also ich habe wenig Pubkultur gesehen. In Lerwick natürlich, im Hauptort, gibt es The Lounge, das ist der berühmteste. Da konnte ich leider nicht reingehen, weil da eben gerade Mord auf Shetland gedreht wurde. Aber ansonsten treffen sich die Leute eben in diesen Public Halls, weil die Orte weit abgelegen sind. Damit überhaupt soziales Leben dann stattfindet, gibt es das überall. Da wird gefeiert, da wird Familienfeste gemacht, Musik gemacht. Und das ist dann eher so da, wo man sich am Samstagabend trifft.
Wir reisen jetzt nach Barra und dort werden die berühmten Shetland-Pullover nicht hergestellt, sondern recycelt.
Das Atelier von Wendy Ingster ist nicht groß, bietet aber einen fantastischen Blick über die malerische Bucht direkt vor ihrem Haus. Auch wenn diese Aussicht es sogar schon in die Serie Mord auf Shetland geschafft hat, hat Wendy dafür im Moment kein Auge. Sie muss sich um einen Bären kümmern, also keinen braunen, eher um dessen knuddeligen Cousin, einen Teddybären.
And that is an arm.
Und das ist ein Arm. Und wenn du ihn richtig herumdrehst, kannst du das Muster sehen. Dann ist das sein Arm. Und das, was hier reingeht, ist auch Wolle, aber nur die Wollfäden. Das ist die Füllung, die ein bisschen weicher ist als das hier. Das kommt in den Körper. Für den kleinen Arm verwende ich die weichere Füllung.
Die ersten zwei Teddybären hat Wendy als Geschenk für ihre Schwester gemacht. Dass daraus eine Geschäftsidee wird, hätte die 53-Jährige nicht gedacht, als sie sich eines alten Pullovers annahm.
Den Pullover hatte unsere Mutter gestrickt und jemand hat ihn in der Waschmaschine gewaschen, sodass er eingelaufen ist. Aber weil er so geschrumpft war, konnte man ihn mit der Schere schneiden.
Wendy schnitt Teile aus dem alten Pulli, dessen Wolle sich nicht mehr aufdröselte, und nähte ihre Debütbären. Und die kamen an, nicht nur bei der Familie. Viele Leute brachten Wendy ihre alten Pullis.
Viele Leute in Shetland haben diese alten Pullover in ihren Familien, die über Generationen weitergegeben worden sind. Vielleicht hat ihre Großmutter sie für sie gestrickt. Sie haben sie getragen, aufbewahrt und weitergegeben. Die Pullover bedeuten den Menschen also sehr viel. Sie haben einen hohen sentimentalen Wert. Wenn wir also diese Pullover in Teddybären verwandeln, schaffen wir etwas, das über Generationen hinweg weitergegeben werden kann.
Um die Nachfrage zu stillen, kaufte Wendy in Wohltätigkeitsläden verfilzte Pullis, die niemand mehr haben wollte. Doch die Nachfrage nach ihren Barra Bears überstieg bald auch diese Materialquelle. Eine neue fand sie in der örtlichen Strickwarenfabrik.
Bei der Produktion von Pullovern fallen viele Stücke an, die nicht gut genug sind. Sie nennen das Fair-Isle-Abfall. Ich nenne es Teddybär-Fälle. Wir verwenden das wieder, was sie nicht brauchen, auch die Wollreste. Damit stopfen wir die Teddybären.
Mit diesem noch nicht verfilzten Material experimentierte Wendy. Allerdings nicht mit Chemikalien, sondern mit ihrer Waschmaschine. Schnell war klar, ein Kochwaschgang macht jede Wollfaser bretthart. Bei 40 Grad gewaschen sieht das anders aus. Dann lässt sich gestrickte Wolle gut schneiden und aus diesen Teilen Teddybären nähen.
Ein Teddybär ist etwas, das man, egal wie alt man ist, immer liebt. Es ist einfach etwas ganz Besonderes. Und da unsere Teddybären aus Pullovern hergestellt werden, die Familienmitgliedern gehören, werden sie noch spezieller. Das ist etwas, das in der Familie bleibt und als Erbstück über Generationen hinweg weitergegeben wird.
Das Lied Villa Fjord, das Maurice Henderson auf seiner Fiddle, wie die Geige hier genannt wird, spielt, wurde von grönländischen Walfängern mitgebracht. Shetland war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Teil der Walfangindustrie. Und Fiddler brachten diese Lieder dann unters Volk, erzählt der 49-Jährige, der auch Storyteller, also Geschichtenerzähler ist.
Es gibt Geschichtenerzähler, die von persönlichen Erfahrungen erzählen. Wir haben historische Geschichten, Geschichten über Trouts und Newgels, diese kleinen Kreaturen. Wir haben Geschichten übers Meer oder die Stürme und manchmal ist das einfach nur Unsinn.
Das Geschichtenerzählen hat auf den Shetlands eine lange Tradition. In Winternächten war das die Abendunterhaltung, lange bevor es Fernsehen gab. Maurice erzählt mit seiner Fiddle den Zuhörern am liebsten von Trollen oder Trowies, wie man sie auf Shetland nennt.
I suppose the closest relation being the Norwegian troll, but that's a much bigger, larger.
Am ehesten sind sie wohl mit den norwegischen Trollen verwandt, aber die sind viel größer. Das hat mit den Bergen dort zu tun. Wir haben auf Shetland kleinere und vielleicht sind unsere deshalb kleiner. Diese magischen Kreaturen leben in den Bergen. Trolls mögen Fiddle-Musik, weshalb sie es auf Fiddlespieler abgesehen haben. Man muss aufpassen, wenn man nachts nach einer Hochzeit nach Hause geht, dass man als Fiddlespieler nicht auf sie trifft und verschwindet. Man weiß nie, wie lange sie einen mitnehmen.
Es können Tage oder Jahre sein, versichert Storyteller Maurice. Und dann erklärt er die nächste Melodie, die er spielen wird. Sie heißt Vinja Depla und soll den Tanz der Trowies imitieren.
Und wenn du dir die Trows vorstellst, dann machen sie einen hinkenden, drehenden Tanz, lassen sich auf den Boden sinken und drehen sich im Kreis.
Dieses Lied schnappte ein tapferer Held bei einer nächtlichen Begegnung mit den Trollen auf. So wird es jedenfalls erzählt und seitdem mit der Musik weitergegeben. Jedes Kind weiß, dass sich die Trowies nur im Dunkeln und im Winter zeigen. Auf den Shetlands wird es aber auch im Sommer nicht dunkel und ist richtig heiß. Dann kommt der Dalarik, ein eiskalter Nebel, der in den Tälern liegt. Und mit ihm kommen die Trowies.
Die stärkste Zeit aber, also die Zeit, in der ihre Magie am stärksten ist, ist im Jul, also Weihnachten. Um die Wintersonnenwende haben die Trows den Tulisha Eve. Das ist die Nacht vor Jul. Da muss man am vorsichtigsten sein, denn da könntest du ihnen begegnen.
Die Trowies in der Nacht, Dorothea. Womit lässt sich ein Shetland-Besuch am besten verbinden für alle, die jetzt losreisen wollen?
Mit netten, kreativen Leuten, mit tollen Begegnungen, mit offenen Menschen, humorvollen Menschen, mit einer Landschaft, die zwar baumlos ist, aber dafür eben spektakuläre Blicke über Klippen auf den Ozean bietet. Für Vogelliebhaber ist das natürlich auch etwas. Da gibt es ja also Vogelkolonien, da können wir alle nur davon träumen, wer so Papageientaucher gern mag und solche Sachen. Und ja, also einfach losfahren, gucken, selbst eine Meinung bilden.
Einfach losfahren. So einfach ist das. Das war's von uns zwischen Hamburg und Haiti, diesmal auf den Shetlands. Dank dir, Dorothea Bromalow, für deinen spannenden Erlebnisbericht. Wer mehr erfahren will, seine Neugierde stillen will auf die Welt da draußen, zwischen Hamburg und Haiti gibt es auch in der ARD Audiothek. Wir danken Ihnen und euch allen fürs Zuhören. Jürgen Kopp, Christian Beseke und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.